Ich darf zunächst auch diejenigen herzlich grüßen, die heute Abend zum ersten Mal dabei sein konnten. Wir haben insgesamt 6 Dienste, Vorträge in diesen Tagen gehabt und ich darf den Abschluss machen mit einer sehr umfassenden Thematik: Ausreife der Gemeinde und Ausreife des Bösen. Ich werde einige Perspektiven von der Schrift her, heilsgeschichtlich orientiert, aufzeigen, werde auch einige praktische Beispiele herausgreifen, die uns zeigen, wie in der jetzigen Zeit der Böse dazu beiträgt, dass das Böse ausreift. Bruder Buch hat eine Stelle gelesen, die ja davon zeugt, dass wir im gegenwärtigen bösen Äon leben. Da steht im Griechischen ein Ausdruck, der am besten mit Zeitlauf übersetzt wird. Der gesamte Äon, in dem wir stehen, ist also ein böser Äon. Und dieser Äon wiederum wird in der Schrift unterteilt in Ökonomien, in Haushaltungen. Und es ist ein Prinzip Gottes, die Haushaltungen jeweils katastrophal abschließen zu lassen, aber mit einem Durchtragen eines Überrestes. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Der Haushalt des Gewissens von dem Sündenfall bis hin zur Sintflut. Da gab es keine besondere Offenbarung, nur im Gewissen hat sich Gott kundgetan. Dieser Abschnitt endet mit einem schlimmen Gericht, mit der Sintflut. Und wir wissen, dass nur 8 Menschen gerettet wurden. Und zugleich ist es das Prinzip Gottes, im Sinne einer fortschreitenden Offenbarung, das, was im übergreifenden Sinne mit Herrschaft Gottes, mit Reich Gottes, auch mit Basileia bezeichnet wird vom Griechischen, das immer weiter und tiefer und herrlicher zu entwickeln. Und am Ende dieser Haushaltung und des gesamten bösen Äons wird das Prinzip wiederum deutlich, aber im Sinne der Ausreife. Alle bisherigen Haushaltungen finden gewissermaßen am Ende dieses Äons eine Verdichtung. So wird die Gemeinde viel herrlicher vollendet werden als je in den anderen Zeiträumen Gläubige vollendet werden konnten. Ist das Anmaßung zu sagen? Sagt nicht der Herr Jesus schon damals, dass der Größte im alten Bunde nicht an den heranreicht, der der Kleinste im neuen ist, der nämlich Wiedergeburtsleben hat? Natürlich hat es dort im Alten Testament hervorragende Menschen gegeben, die Gott aber auserwählt hat und die Typen sind für die Gemeinde. Und so wird dieser böse Äon enden im Gericht über Babel, Babylon, jenes gottwidrige System. Darüber habe ich heute Nachmittag schon etwas gesagt. Es wird ein Gericht sein am abtrünnigen Israel. Das dürfen wir nicht vergessen. Das jetzige Israel ist noch nicht so weit, dass es in die nächste Heilszeit ohne Gerichte übergehen könnte. Es gibt manchmal so etwas schwärmerische Leute, die so Israel-euphorisch sind, die das meinen. Bitte, wir Deutschen müssen vorsichtig sein, wenn wir darüber urteilen, aber ich habe selber jetzt vor einigen Wochen einen messianisch gläubigen Juden gehört, der sagt, in Israel sieht es schaurig aus und er fürchtete Gerichte. Das war kurz bevor dann das schreckliche Geschehen mit Rabin passierte. Also Israel wird auch gerichtet, es kommt aber durch Gericht zur Gnade. Und die Völker kommen am Ende dieses bösen Äons auch in das Gericht. Auch da reift vieles aus. Und ich möchte auch nochmal wie heute Nachmittag auf einiges eingehen, politisch, religiös, weil am Ende dieses Äons diese beiden Momente immer stärker verquickt werden. Es war ja schon immer das Interesse des Bösen, der ja als Fürst und Gott bezeichnet wird, als Herrscher im politischen Bereich, aber Gott ist eine Bezeichnung für das, was religiös ist. Und er, der Diabolos, tut das. Er herrscht im Reich der Finsternis. Und nur wir Gläubigen sind nach Kolosser Kapitel 1 versetzt aus diesem Reich hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und diese beiden Reiche sind nicht miteinander zu verbinden. Es gibt da keine Assoziation. So möchte ich also, wie gesagt, etwas noch einmal aufzeigen, wie sich in diesem Äon die Entwicklung darstellt. Und das merken wir ja schon im politischen Bereich, wenn es Tagungen, Konferenzen gibt, wenn Politiker auf der höchsten Ebene beratschlagen, wie mag das weitergehen. Aber das darf ich jetzt schon einmal vorweg sagen, wie es mal jemand schrieb, ich weiß leider nicht, wer es war. Das kann nur so sein, und Sie kennen das. Wenn die Menschen gottlos leben, dann sind die Sitten zügellos. Dann ist die Mode schamlos. Die Lügen grenzenlos, die Verbrechen maßlos, die Völker friedlos, die Schulden zahllos. Ich erinnere an die 2 Billionen, die wir in Deutschland auf den 3 Ebenen haben, Bund, Länder und Gemeinden. Die Regierungen ratlos, die Politik charakterlos, die Beratungen ergebnislos. Die Konferenzen endlos. Die Aufklärung hirnlos und die Aussichten trostlos. Und leider, sagt der Autor dazu, sind die Kirchen kraftlos und die Christen oft gebetslos. Ich fand eine solche Formulierung nicht nur interessant, sprachlich brillant, sondern es lässt uns diese Entwicklung zeigen, in der wir stehen. Ich habe heute Nachmittag über Institutionen gesprochen, die versuchen, eine Weltregierung zu installieren. Zumindest gibt es Ansätze dazu. Und ich habe hier in Topic Nummer 1095 einen Bericht vorliegen unter der Überschrift Gorbatschow bereitet neue Weltordnung vor. Sie haben ja vielleicht auch seinerzeit, als Gorbatschow in Russland Politik betrieb, von Seiten einiger Christen gehört, die nun prophetisch spekulierten. Also der mit dem Mal, das ist der Antichrist, nicht? Sehen Sie, und das bringt natürlich dann die echte Prophetie in Misskredit. Und ich hüte mich, so weit zu gehen, dass ich die Einzelheiten im Hinblick auf die Zukunft so ausmale, dass ich sage, so muss das kommen. Ich will nur die groben Linien aufzeigen, damit wir die Zeichen erkennen. Da ist also Ende September 95 in San Francisco ein Kongress gewesen, der erheblich zur Schaffung einer künftigen neuen Weltordnung und einer Weltregierung beigetragen haben dürfte. Und diese spektakuläre Veranstaltung mit dem Titel State of the World Forum, das heißt also Forum über den Zustand der Welt, von der amerikanischen Zentrale der Gorbatschow-Stiftung, die ihren Sitz in der kalifornischen Metropole hat. Ich nenne Ihnen nur mal ein paar Namen, wer dabei war. Der frühere Präsident Bush, die ehemalige englische Premierministerin Margaret Thatcher, dann der Sicherheitsberater von Präsident Carter, dann James Baker, George Shultz, ehemaliger US-Außenminister, dann der Präsident Tschechiens, Havel, und von Deutschland Das würde ich dir gerne mal raten lassen. Einige wissen es vielleicht. Einen Namen habe ich schon genannt. Der ehemalige Außenminister Genscher und der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf. Und dann werden noch einige Namen genannt, die aber wohl nicht so bedeutsam sind. In einem anderen Informationsblatt heißt es dazu, 1995 reift der Zeitpunkt zur weltweiten Demonstrierung der Welteinheit. Es gab im März und auch im April eine UN-Konferenz für Entwicklung und Umwelt in Berlin. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern. Da sprach man auch von einer Vernetzung. Es war eine geschickte Vernetzung, bei der ganz bekannte Persönlichkeiten mitgeholfen haben. Und auch da wird wieder Michail Gorbatschow genannt. Er agiert als Präsident der globalen Umweltorganisation Grünes Kreuz. Interessant immer wieder diese Koppelung von bestimmten politischen Namen, Farben hier mit dem Begriff Kreuz. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass wir je länger, je mehr diese Entwicklung wahrnehmen müssen, wie sie uns in Paulus in 2. Timotheus 3 schildert. Es werden also Menschen sein, die religiös sind, die da haben den Schein oder die Form der Gottseligkeit, der Frömmigkeit. Aber die eigentliche Kraft, und das ist die Kraft des Kreuzes, die wird vermieden. Das globale Kommunikationsnetz steht zur Verfügung, vereint die Menschen zu einer Welttelekommunikationsgesellschaft und steht jederzeit bereit, so sagt jetzt dieser Autor, dem einen, nämlich dem späteren Herrscher, über alle Menschen grenzenlosen Einfluss zu gewähren. Und immer da, wenn sie den Ausdruck Netz oder Vernetzung hören, dann ist das ein typischer New Age Ausdruck. Bis hin auch zu dem englischen Wort Internet. Ich denke, das ist bewusst gewählt. Ich werde nachher nämlich einige Passagen zu New Age noch einbringen, damit wir diese Entwicklung entsprechend registrieren. Nun, das Ganze wird ja nicht öffentlich so propagiert, dass die eigentlichen Ziele klar herausgestellt werden, sondern es haben viele, die im Untergrund und im Hintergrund arbeiten, ein Interesse daran, dass die wahren Ziele etwas verschleiert werden. Denn der Satan ist jemand, der nicht mit offenem Visier spielt und handelt. Er ist immer einer, der seine wahren Ziele verschleiert. Und das ist eben das Gefährliche auch am Ende dieses Zeitalters. Wir müssen immer wieder erleuchtete Augen des Herzens bekommen, um die Ziele zu sehen. Und da möchte ich gerade zu diesem Aspekt noch einmal darauf hinweisen, dass der Antichrist eigentlich ein Anstatt-Christ oder Christus ist. Denn das griechische Wort lässt er auch die Übersetzung zu anstatt Christus. Also nicht ein bewusst gegen, sondern ein anstelle dieses Christus unter dem Schein, dasselbe darzustellen, zu vermitteln, aber vom Wesen her verführerisch. Viele haben das auch schon so bezeugt, dass der Antichrist also nicht unbedingt gegen Christus auftreten werde, sondern sogar sich als der wiederkehrende Christus darstellen wird. Sagt nicht der Herr Jesus schon selber, viele werden kommen in meinem Namen. Das heißt, sie werden sich darstellen als solche, die Christusfunktion haben, aber nicht identisch sind mit dem Jesus Christus der Bibel, dem Christus Jesus. Das wird in vielen sektierischen Entwicklungen deutlich. Ich erinnere nur an universelles Leben, wo ein früheres Medium ständig mit einem sogenannten Christusgeist Kontakte hält. Wir müssen, das darf ich an dieser Stelle nochmal sagen, immer wieder die Beziehung des Titels Christus mit dem Namen Jesus, der der Rettername ist, verbinden. Das Auftreten, also des falschen Christus, des Antichristus, wird wahrscheinlich von vielen gar nicht wahrgenommen, weil sie die Bibel nicht kennen und nicht die Gabe der Geisterunterscheidung. Und wenn der letzte Herrscher in Offenbarung Kapitel 13 mit der Zahl 666 bezeichnet, ein letzter Spitzenmann ist, dann wird von ihm aus Verführung nur deswegen stattfinden können, weil zuvor die gesamte Gesellschaft auf politisch, wirtschaftlicher und religiöser Ebene vorbereitet ist. Wir hatten doch in Deutschland das Beispiel, Hitler konnte doch nur deswegen an die Macht kommen, weil die gesellschaftliche Situation so reif war. Und so wird es bei dem letzten Weltenherrscher auch sein. Denn wenn das Tier aus dem Völkermeer aufsteigt, dann ist es die Verkörperung des satanischen Geistes. Und die göttliche Trinität wird durch eine satanische, im Sinne des Anstatt, die Menschheit verführen. Und diese Verfälschung biblischer Worte und Inhalte ist eben das Gefährliche, und da müssen wir immer wieder da warnen. Ich möchte im Zusammenhang mit dieser Entwicklung auf die Bedeutung von New Age noch einmal eingehen. Das ist also ein Hinweis auf das neue Zeitalter. Wenn ich von dem bösen Äon sprach, dann wird schon deutlich, wenn jetzt all die, die dieses neue Zeitalter wollen, in Verbindung mit der Astrologie, dass da verführerische Ansätze sind. Es kommt jetzt kein neues Zeitalter, bevor nicht die Gemeinde entrückt ist und der Herr wiederkommt. Das wird deutlich in vielen inhaltlichen Proklamationen, und es ist insgesamt eine sehr komplexe, umfassende Bewegung. Da haben viele Strömungen und Ideologien ihren Platz. Unter einer Voraussetzung, wenn sie nur esoterisch sind, also all das, was mit diesem Geheimen, mit dem Kultischen zusammenhängt. Wenn sie mystisch sind und ganzheitlich umfassend, fast im Sinne eines Pantheismus. Also da wird nicht unterschieden zwischen dem Schöpfergott und der Schöpfung, sondern das ist alles eins. Und wir sind Teil dieser Schöpfung. Da können alle okkulten, spiritistischen, transzendentalen und medialen, mystischen Richtungen wie transzendentale Meditation und Yoga Platz haben. Das wird ja heute bei uns ja auch praktiziert, bis hinein in gläubige christliche Kreise. Alle Religionen, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus können darin Platz haben. Die fundamentalistischen Vertreter der jeweiligen Religionen werden letztendlich nicht siegen, sowohl im Bereich des Islam als auch woanders. Und ich habe den Eindruck, dass dann die, die nicht fundamentalistisch sind im christlichen Bereich, sondern fundamental, das heißt sich auf das Fundament der Bibel stützen, genau mit den falschen Vertretern einer Extremsituation in einen Topf geworfen werden. Hören Sie das nicht hier und da schon manchmal? Das ist doch störend, wenn man sagt, aber die Bibel sagt etwas anders im Hinblick auf homosexuelle Vereinigungen, im Hinblick auf Frauenordinierung und. Da geht's doch schon los, in ganz konkreten Bereichen. Und ich habe heute Nachmittag auch die Psychologie in manchen Bereichen angesprochen, vor allen Dingen, wenn es um ganzheitliche Psychologien geht, die bis hinein in die Medizin wirken. Also nicht alle Psychologie ist direkt so dämonisch, Aber Vorsicht, wenn da etwas geistlich verdrängt wird. Es ist eine einheitliche Systemschau. Alle Dinge stehen, so heißt es da, in einer inneren Abhängigkeit voneinander. Es wird also nicht unterschieden zwischen dem gefallenen Menschen, der ist überhaupt nicht gefallen, er ist Teil der Schöpfung und Teil dieses Gottes, der in der Schöpfung immanent vorhanden ist. Und dieses Universum ist in einem offenen, dynamischen System organisiert, mit der Fähigkeit, und jetzt hören Sie, zu evolutionärer Höherentwicklung. Dann heißt es, ihr müsst nur im Bewusstsein euch verändern. Wenn ihr wisst, wer ihr seid, göttlich, dann verändert das eure Verhaltensweise. Und das war schon immer der Streit, Bewusstsein oder Sein, wer prägt? Und sehen Sie, wir Christen werden erst durch das Sein geprägt und haben von daher ein anderes Bewusstsein. Die Gläubigen stehen auf einem Fundament der Erlösung des Heils. Hier werden aber ganz andere Prozesse kundgemacht. Und das geht hinein bis in den katholischen Mystizismus und in entsprechende charismatische Kreise. Dass man sagt, der Christus, der lebt in den untersten seelischen Schichten. Der muss sich jetzt nur entfaltet werden. Und der Pastor Jonggi Cho sagt beispielsweise, jener südkoreanische Pastor, der die größte Kirche der Welt hat, du musst den Christus in dir anbeten. Und genau das ist falsch. Wir haben den erhöhten Christus anzubeten, damit er durch seinen Geist sich in uns offenbaren kann. Ich zeige das einfach mal auf, damit deutlich wird, wie dieses New Age-Denken hineingeht bis in falsche christliche Interpretation. Das Einssein des Menschen mit dem Universum bildet jetzt die Nahtstelle dieser neuen Wissenschaft und auch der Mystik. Und dann heißt es, denke global und handle lokal. Und es sind letztlich diese esoterisch-astrologischen Hintergründe, eingetreten in das Wassermann-Zeitalter, das kann man astronomisch ja nachweisen, aber das bestimmt doch letztlich nicht das Ende des bösen Äons. Es ist schon eigenartig, das Tierkreiszeichen der Fische liegt hinter uns und das des Wassermann kommt. Und da hat mal jemand gesagt, ja, jetzt wird alles verwässert, die Wahrheit. Eine Konsequenz daraus. In unserer Tageszeitung in Süddeutschland, in den Schorndorfer Nachrichten, war ein Artikel eines evangelischen Pfarrers, der allerdings jetzt fürs Fernsehen arbeitet als Talkmaster. Also ich habe den nie gehört, weil ich das nicht sehe. Ich kann es nur aus schriftlichen Berichten wiedergeben. Ich will Ihnen aber nur mal sagen, was der Mann an religiösen Momenten einbringt und wie der, das sagt die Kirche heute, ihr Repräsentant ist, der mehr Menschen gewinnt als die gesamten Pastoren innerhalb der Veranstaltungen der Gottesdienste. Der hat einen enormen Zulauf. Und er schreibt in der Weihnachtszeit, wie redet man mit Engeln? Merken Sie schon, wo das hinläuft? Haben wir mit Engeln zu reden? Paulus sagt, wenn ein Engel vom Himmel kommt und ein anderes Evangelium verkündigt in Galater 1, der sei Anathema, das heißt, er steht unter dem Fluch des Gesetzes. Interessant, nur mal eine Botschaft. Dabei haben die Engel des Zufalls ganz gleich, was sie dem Herzen sagen wollen, wie alle Engel im Grunde immer dieselbe Botschaft. Und dann kommt sogar etwas Biblisches, fürchte dich nicht. Und wenn dich die Engel als Zufall getan tagsüber nicht erreichen, versuchen sie es in der Nacht. Die Gelegenheit ist günstig, da schläft dein kritischer Verstand. Merken Sie, Ausschalten des Verstandes. Und die Seele öffnet ihnen unbemerkt alle Türen und sie kommen wie deine Ahnen und deine Verstorbenen. Ungehindert von Pfarrern und anderen wachen Leuten. Das hören die Menschen gern, nicht? Haben sie selber den Zugang zu dieser Mystik. Sie kommen in deine Seele geflogen, um dich zu leiten und zu begleiten. Das mag der Mensch dieser Zeit. Der hat mit die größte Einschaltquote. Darum geht es ja heute scheint's immer, wenn man dem glaubt, was da nun berichtet wird. So reift das Böse aus. Ich bin also primär, Sie merken das, bei dieser negativen Entwicklung und nehme das mit der Gemeinde zum Schluss. So wird auch die Christenheit dämonisch unterwandert. Noch ein paar Beispiele. Die Astrologie gewinnt ja immer mehr an Einfluss. Die Horoskope sind in fast allen Zeitschriften und Zeitungen zu finden. Psychotechniken nehmen zu. Autogenes Training. Da rief mich in Berlin, von Berlin aus, eine liebe Glaubensschwester an, als ich in Langensteinbach zur Konferenz war. Nun, was soll ich denn da sagen? Die Lehrerin, die will mit den Kindern so eine Art psychogenes Training durchführen, damit die zur Ruhe kommen. Alles unter dem Deckmantel der Wissenschaft der Psychologie wird da schon eingeführt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass da eine Veränderung des Bewusstseins eintritt und vor allen Dingen des Unterbewussten. Und da setzt ja der Feind oft ein, gerade wo man nicht mehr mit dem kritischen Verstand das überprüfen kann. Ja, das geht sogar so weit, dass man einen bestimmten Kult lernt, da wird ein Zauberwort gebraucht, der Mantrakult beispielsweise, und dann gewinnt man Macht über seinen Chef, kann sich auf diese Art und Weise unter Umständen mehr Geld anhäufen, alles Techniken, die Sie heute in der Literatur vorfinden. Und gefährlich, wenn es vor allen Dingen auch um Jenseitserlebnisse geht, die von denen berichtet werden, die an dieser Scheidegrenze standen, Leben, Tod. Manche, die also wieder zurückgekehrt sind ins Bewusstsein. Kübler-Ross-Erfahrungen, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also seien Sie auch da an dieser Stelle vorsichtig. Und dann gibt es eine neue Ökologie, denn in Verbindung zwischen Religiosität, Ökologie, Ökonomie und der Politik muss diese Welteinheit vorbereitet werden. Das schlägt sich teilweise nieder in ganz bestimmten Bewegungen, die in Sonderheit meinen, auf dem Boden der Bibel zu stehen. Ich muss leider immer wieder mal auf diese charismatische Entwicklung eingehen, weil ich ständig damit zu tun habe und ich auch hier und dort höre, wie diese Bewegung Platz greift. Ja, hineinwirkt bis in evangelikale Kreise. Und ganz bekannte Brüder, die klar früher auf dem Wort stehen, öffnen sich der charismatischen Richtung. Da ist jetzt in Frankfurt, und eine Bekannte meiner Frau ist dort gewesen, ja, eine solche Veranstaltung gewesen. Und selbst ein Baptist, der Charismatik gegenüber offen steht, ist da sehr, sehr kritisch geworden. Da hat einer dieser Begründer der Toronto-Bewegung in Frankfurt etwas inszeniert, das muss also für einen objektiv beurteilenden Zuschauer schaurig gewesen sein. Ja, auf dem Höhepunkt, wenn vor allen Dingen bestimmte Songs da mit Rhythmen am Anfang stehen, das soll angeblich Anbetung sein, die Menschen werden nur emotional aufgeheizt, dann auf dem Höhepunkt seine Bücher und Kassetten in die Menge hineingeworfen. Dann sind die Leute umgefallen, geschrien, geweint haben sie und wer weiß, was für Dinge da passiert sind. Dieser Mann schreibt selber in Idea Spectrum, es sind Gefährdungen. Und er fragt, ist das ein Segen oder ist das Massenhysterie? Ist nicht nur Massenhysterie, sondern da greifen auch andere Mächte ein. Er fragt, wo ist hier auch ein klares Wort? Hat der die Botschaft bringt, wirklich eine Botschaft der Bibel, ein Wort Gottes mit klaren Perspektiven? Nein, ist in einem ähnlichen Veranstaltungsraum passiert, dass da vorne jemand stand, der fing an zu lachen. Und alle, die dazuhörten, lachten. Das Ganze hat sich eine Stunde lang hingezogen, keine Predigt, und dann war das eine gesegnete Veranstaltung. Dann sind Sie wahrscheinlich heute Abend nicht gesegnet. Sie verstehen, was ich hiermit sagen will. Ich rechne damit, dass der Geist Gottes wirkt. Die Theologie, eine klare biblische Lehre wird vergessen. Es ist ein blindes Vertrauen in Prophezeiungen. So spricht der Herr in der Ich-Form und dann glaubt man dem, was da gesagt wird, es wird nicht geprüft. Ein weiterer Punkt, die Betreffenden sind selber korrekturunfähig. Ich habe gerade bei uns in der Nachbarschaft jemanden gehört, der auch da hineingeriet, der hat gesagt, das ist mir wurscht, was die anderen, also gläubige Evangelikale, die nüchtern sind, dazu sagen. Und da liegt der Punkt, es ist erlebnisorientiert. Man will was erleben, anstatt zu glauben. Dem Wort, es steht geschrieben, dann erlebe ich auch was, aber dann habe ich die Gemeinschaft mit dem erhöhten Christus. Ich will nicht Erfahrungen oder Erlebnisse, sondern ich will eine Begegnung mit dem erhöhten Herrn, dem Christus, und dann geht es immer über Kreuz und ich habe umso mehr Herrlichkeit in Christus, je mehr ich meinen alten Menschen im Tode halte. Das ist der Weg. Die hören sie kaum was vom Kreuz und der Botschaft, der Hingabe, dass es ein schmaler Weg ist. Und am Schluss heißt es, schneller, höher und weiter. Das ist unsere Devise. Wie bei einem sportlichen Wettkampf. Wir brauchen eine nüchterne Beurteilung und die möchte ich jetzt als nächstes abgeben, eine Analyse der Situation und schließlich dann auf die Ausreife der Gemeinde schriftorientiert eingehen. Ich sage nochmal, wir leben im bösen Äon und wer das nicht erkennt und durch Massendemonstrationen, durch Veranstaltungen im Sinne einer solchen Massensuggestion etwas erreichen will, der treibt wirklich den Beelzebub mit dämonischen Mitteln aus. Und es wird nicht klar erkannt, Satan ist noch der Fürst und Gott dieser Welt. Sehen Sie, wenn da über Regionen dämonische Mächte gebunden werden, dann ist das jetzt in diesem Äon nicht biblisch. Während des Jesusmarschs hat man dann in Berlin die Mächte der SED-Zeit und der Nazi-Zeit gebunden, angeblich, damit nun Jesus die Herrschaft über Berlin einnehmen kann. Ich frage Sie, wo steht das geschrieben? Nein, wir brauchen hier eine klare Zielperspektive. Wir müssen wissen, was jetzt in dieser Zeit dran ist. Es wird auch nicht erkannt, das Auswahlprinzip der Gemeinde. Ekklesia heißt herausgerufen aus diesem bösen Äon. Nicht diese Welt jetzt verbessern. Das wollte ja einmal der Lot tun und da wäre er bald ganz gefährlich, er war dicht dran, ins Chaos, in die Katastrophe hineingeraten. Und diese Mächte direkt ansprechen, ihnen gebieten wollen, ist immer gefährlich. Wenn man sich damit einlässt, schlägt der Feind zurück. Wir sind in Christus, jawohl, bevollmächtigt und er hat die Mächte unter den Füßen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Aber der Kampf nach Epheser 6 ist primär ein Abwehrkampf. Und wir haben das Gelände, das Feld, das Terrain zu behalten. Und leider sind die meisten dann fixiert auf das Diesseitige und wollen soziale Veränderungen, einen Frieden schaffen, der hier nur Abwesenheit von Krieg bedeutet. Und es ist eine Bewahrung einer gefallenen Schöpfung, so wie das im konziliaren Prozess dann auch angestrebt wird. Eine weitere Gefahr ist, die Methoden der Welt gemeindemäßig einzusetzen. Also wenn ich manche Werbezeitschriften für Veranstaltungen bekomme, etwa auch für den Gemeindekongress in Nürnberg, dann habe ich größte Bedenken, liebe Geschwister. Da werden Namen genannt mit Fotografien und dann werden diese angeblich Bevollmächtigten beschrieben, da werden Menschen verherrlicht. Und das Programm wird so lukrativ dargestellt, dass man Menschen mit allen Mitteln gewinnen will. Sehen wir, wenn der Herr Jesus das gewollt hätte, als er davon spricht, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da gab es ja Ärger und Aufregung, dann hätte er bestimmt geschickt Methoden einbringen können, um die wieder zurückzuholen. Er sagt sogar den Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Der Herr und der Apostel Paulus, die machen den schmalen Weg nicht breiter. Und in Deutschland wird auf ein Projekt in Amerika geschaut, die holen den Betreffenden ja hierher, wie Gemeindewachstum nur gemacht, inszeniert werden kann. Und dann gibt es Methoden, die mit denen der Bibel wenig zu tun haben. Bitte, ich will mich nicht überheben, ich will Ihnen nur zeigen, wie Sie wachsam sein müssen, wie der Feind mit allen Raffinessen versucht, die Gläubigen vom Wege der Wahrheit abzubringen. Und dann suggeriert er Ihnen, ja, der Bürgersteig auf dem breiten Weg, das ist es. Ist aber nur der Bürgersteig auf dem breiten, ist nicht der schmale Weg. Es ist ein weiteres Kennzeichen. Die Bibel wird nicht heilsgeschichtlich gelesen. Was ist heute für die Gemeinde dran, jetzt in diesem Äon? Ich kann es hier nur andeuten, werde es nachher noch einmal in besonderer Weise herausgreifen. Es werden wahllos etwa Stellen aus dem Alten Testament Joel 3, dass der Geist Gottes ausgegossen wird auf alles Fleisch, auf Knechte und Mägde, dass das jetzt kommen wird im Sinne einer gewaltigen Erweckung. Wenn man das im Kontext liest, ist das eindeutig bezogen auf Israel in Verbindung mit dem zu Ende gehenden Äon. Und die Vorbereitung für das Kommen des Herrn ist nicht eine gewaltige Erweckung, liebe Geschwister. Lesen Sie das Wort Gottes, ich habe heute Nachmittag bereits darauf hingewiesen. Und man kennt leider nicht die Heilsziele und die Wege Gottes. Die Heilskörperschaften werden verwechselt. Das, was dem Volke Israel gilt, das ist das Erstlingsvolk und hat primär eine Berufung auf dieser Erde, im tausendjährigen Friedensreich und auch noch auf der neuen Erde. Die Gemeinde, erwählt vor Grundlegung der Welt, berufen zur Sohnschaft, hat eine umfassende Aufgabe. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass ihr die Welt und sogar Engel richtet? Und die Geheimnisse Gottes sind nicht bekannt. Und Geheimnisse, ich habe auch schon mal darüber gesprochen, die können nicht wie ein Rätsel gelöst werden. Geheimnisse müssen geoffenbart werden. Und das entscheidende Geheimnis ist das Geheimnis Gottes Christus und Christus in uns. Und wenn ich das Geheimnis Christus in mir nicht kenne, wenn ich nicht weiß, dass Christus in mir lebt, dann muss ich dauernd nach sensationellen Erfahrungen trachten. Dann brauche ich immer was Neues. Genauso wie die Menschen heute ständig bedürfnisorientiert sind, haben sie irgendwo eine Befriedigung der Bedürfnisse, dann geht es doch weiter. Dann muss immer Neues, Sensationelles, immer mehr befriedigen, das wird immer in einem höheren Level angesiedelt, muss das her. Genauso ist das in christlichen Kreisen. Ich bin mal gespannt, was nach dem Eingehen in die Ruhe, nach dem Hinfallen, nun als nächstes in dieser Bewegung angesetzt wird. Ich fasse hier zusammen, nur dann, wenn wir das Ziel klar kennen, nach den Worten, die in der Bibel in den Briefen geoffenbart sind, denn da nur finden wir Lehre, nicht punktuell Erlebnisse, Erfahrungen herausgegriffen. Gesunde Lehre allein bringt gesundes Leben. Wenn die Lehre nicht klar ist, dann kann das Leben nicht entsprechend sein. Und sehen Sie, das wird genau verdrängt. Viele sagen, wir brauchen doch gar nicht diese Lehre. Gewiss, die hat manche auch so getötet, nicht wahr, dass eine Lehre mit 2e dabei herauskam. Wir brauchen eine klare Zielsetzung, eine christozentrische Botschaft, ein Gemeindeevangelium, nicht ein Evangelium, das zurückführt auf die Stufe des alten Bundes. Und einen klaren Weg des Glaubens, im Sinne des Glaubensgehorsams, den das Wort Gottes vorzeichnet. Letzte dazu, wir brauchen eine klare Sicht des Menschen, wie die Bibel den Menschen sieht, also eine Anthropologie nach dem Zeugnis der Schrift. Und das heißt, der Mensch ist von sich aus eben nicht gut, wie die Humanisten, die New Age-Leute das wollen. Er ist total verdorben. Und darum braucht er einen Erlöser, den Heiland Jesus Christus. Und wir müssen dann auch als Gläubige den Unterschied zwischen Geist und Fleisch kennenlernen. Zwischen dem, was wir selber noch produzieren und dem, was der Geist Gottes will. So viel zur Analysesituation unter einigen Perspektiven. Und nun möchte ich die Ausreife der Gemeinde in dem Schlussteil auch noch ansprechen. Wir dürfen ausgehen von dem vollbrachten Heilswerk in Christus Jesus. Wir sind, als Jesus starb, mitgestorben, mitgekreuzigt, mitbegraben, mitauferweckt, mitversetzt in die himmlischen Örter und haben dort in dem Christus, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, nach Kolosser 3, unsere Position. Und wo die nicht erkannt wird, liebe Geschwister, sucht man dauernd nach irgendwelchen spektakulären, sensationellen Ereignissen. Fragen Sie mal solche, die da irgendwo hinreisen, nach Toronto oder wer weiß wohin, ob sie diesen Grund haben. Denn wenn ich den habe, brauche ich doch nicht nach Toronto reisen. Und liebe Geschwister, leider haben die messianisch gläubigen Juden auch in Israel Toronto-Leute eingeladen. Und mir hat ein Bruder, der klar sieht, ein messianisch gläubiger Jude, gesagt, es gibt da drüben, genauso wie in der anderen Christenheit, die Spaltung. Durch diesen Geist. Wenn wir nach Epheser Kapitel 1, Vers 3 gesegnet sind, liebe Geschwister, mit dem überhimmlischen Segen in Christus, dann haben wir eine Stellung, die so wunderbar und herrlich ist, weil sie ja mit unserer Erwählung zusammenhängt, das folgt dann ja in Vers 4, und mit der Berufung zur Sohnschaft, Epheser 1, Vers 5. Und das ist bereits eine Tatsache, das ist unsere herrliche Stellung. Und dann kann Paulus sagen, in Kolosser 2, Vers 10, in ihm sind wir bereits schon dort zur Fülle gebracht. Das ist eine Tatsache. Evangelium umschließt alles, das ganze Heil, die Fülle. Und diese herrliche Stellung, die müssen wir zunächst einmal verkündigen. Und das tut Paulus. Der Epheserbrief, der Kolosserbrief, all diese herrlichen Füllebriefe beginnen immer mit der Stellung, die die Gemeinde in Christus hat. Und wenn ich das weiß, dann habe ich eine andere Position und eine andere Zielsetzung. Die meisten Argumente heute in vielen Gemeinden von den Evangelien, von der Apostelgeschichte her. Bitte verstehen Sie recht, ich will das nicht abwerten. Aber in den Evangelien war das Heil in Christus doch noch nicht vollendet. Und das Geheimnis der Gemeinde, in Sonderheit dem Paulus geoffenbart, finden Sie nicht am Anfang der Apostelgeschichte. Dann wundert es mich, ich habe jetzt bei uns in unserer Gemeinschaft, ich gehe dort noch zum Brüderbund und habe liebe Brüder dort in der Gemeinschaft, dass dann, wenn mal ein Thema, man hat dort nach dem Gemeindebibelschulheft, das für die Freie Gemeinde und die Baptisten erschienen ist, vielleicht kennen das eine, GBS abgekürzt, hat man gearbeitet. Und da war das letzte Thema, Wiederkunft Jesu. Und ich konnte längere Zeit nicht da sein, und dann sagte ein Bruder, als wir zurückkommen, oh, ein ganzes Vierteljahr lang nur Wiederkunft Jesu. Ich denke, das ist sowas Herrliches, da kann man das mit vielen wunderbaren Bibelworten belegen. Das ist da etwas, was auf uns zukommt. Und sagen Sie mal, wie ist denn das mit Weihnachten? In der Regel feiert man den Gekommenen. Jawohl, das ist die Grundlage. Aber kaum den Kommenden. Und die herrliche Stellung der Gemeinde in Christus kam durch die Autoren leider zu kurz. Und man warnte sogar vorher in einem einleitenden Artikel, bloß nicht die demnächst Erwartung zu hochschrauben. Israel, und dann hat man sich auf Professor Stuhlhofer bezogen, der ja gegen die Endzeitpropheten mal angegangen ist, hier und da mit Recht, weil manches nicht erfüllt wurde, aber der schüttet das Kind dann mit dem Bade aus. Und ich denke, für uns ist Israel ein Zeichen. Die Gemeinde aber ist zur Fülle gebracht und darf vom Ziel her leben und darf mit dem wiederkommenden Herrn rechnen. Wenn Menschen sich lieb haben und getrennt leben, dann freuen sie sich auf jeden Tag, wo sie nicht zusammen sein können. Ne? Das wäre eine schlimme Sache. Dann freuen sie sich, wenn sie zusammen sein dürfen. Und so soll die Gemeinde, die nach Römer 5 gerecht gemacht ist, die versöhnt ist und in deren Herzen die Liebe Gottes ausgegossen ist, dieser Liebe Raum geben. Und zwei Aufgaben sind in 1. Thessalonicher 1 dieser Gemeinde gegeben. Wenn sie echt bekehrt worden ist, weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott. Nämlich zu dienen und zu warten. Das ist dann eine Motivation. Siehst du, da brauche ich doch nicht Methoden dieser Welt jetzt einzuführen, weil die Dimension der Herrlichkeit in Christus gar nicht treffen. Wenn ich weiß, ich bin in ihm zur Fülle gebracht, dann geht es nun um Folgendes, das in der konkreten Praxis, und das ist für die Ausreife der Gemeinde auch entscheidend. Nun, ein würdiger Wandel nach Epheser 4, Vers 1 praktiziert wird. Wir können das nie aus uns heraus. Aber Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir in Christus ist unsere wunderbare Stellung. Christus in uns vermittelt dann die Kraft, dass wir diese Stellung im Alltagsleben auch einnehmen können. Und da rühmt sich Paulus nicht der gewaltigen Offenbarungen, sondern nach Galater 6, Vers 14, des Kreuzes. Und diese Kreuzesbotschaft, die wird, habe ich den Eindruck, je länger, je mehr beiseite gedrängt. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Im Siegerland gibt es ja auch viele erweckliche Kreise noch oder manche gute Gemeinden. Bei uns im Württembergischen gab es viele Erweckungen und da ist manches gute pietistische Glaubensgut noch vorhanden, aber vieles ist am Stagnieren. Ich sage es nochmal, was ich heute Nachmittag einbrachte. Wir haben konkret praktisch nie so viel Lebendes auferstanden, als wir im Kreuz leben. Im Kreuz und durch das Kreuz. Denn durch das Kreuz haben wir allein die Möglichkeit, mit dem auferstandenen Christus Gemeinschaft zu haben. Uns geht eben erst über Kreuz zur Herrlichkeit. Und sind die Fremdbewegungen, das Falsche, das mystisch Falsche in New Age und auch in vielen Bewegungen ist dies, das Kreuz auszuschalten, um jetzt schon spektakuläre Massenbewegungen zu inszenieren. Ein Beispiel will ich Ihnen noch aus einem hervorragenden Buch geben, die charismatische Bewegung im Licht der Bibel von Ebertshäuser. Der Mann hat selber in der Charismatik gestanden, gehört jetzt zu einer Gemeinde von lauter ehemaligen Charismatikern in der Schwäbischen Alb. Der zitiert einiges, was auf die falsche Linie geht. Ich will es eben nochmal im Kontrastvergleich mit einbringen. Da heißt es, alle Strömungen und Dienste haben nur eine Identität. Aufzulösen, alle Gemeinden, diese verschiedenen Kreise, zugunsten der Einheit, das klingt alles so schön, aber jetzt werden dann eine Vielzahl von Propheten, Lehrern, Pastoren und Aposteln ausgestattet mit dem Geiste des Pinhas. Er wird auferstehen, große Menschenmassen werden dem Herrn zujubeln. Der Zustrom wird an manchen Orten so stark sein, dass sehr junge Christen große Gemeinschaften von Gläubigen leiten werden. Ihr lieben jungen Menschen hier, ja, das wäre was für euch, oder? Ja? Na. Gegen Ende des Zeitraums, den diese Vision umspannt, wird der Leib Christi wie ein großer, mächtiger Strom sein, der sich frei und ungehindert bewegen wird wie der Wind. An den Tagen werden Treffen in großen Hallen und Stadien stattfinden, am folgenden Tage dann wieder im Stadtpark und in Privathäusern gewaltige Versammlungen, bei denen die ganze Stadt auf den Beinen ist, werden spontan entstehen. Tja, ich würde es ja auch wünschen, wenn es echt wäre. Ne? Und wo steht denn das im prophetischen Wort? Das sind die Prophezeiungen, das ist genau die gegenteilige Entwicklung von der Gemeinde. Die Gemeinde wird den Weg des Kreuzes gehen. Ich habe gerade von unserem lieben Bruder Martin Buch ein ein Buch bekommen, ja, von einem gläubigen Pfarrer, der in den 20er Jahren die Entwicklung der Gemeinde geschrieben hat. Wunderbar, klar, er sagt, dass der Kreuzesweg die Gemeinde ist, eine kleine Schar, eine kleine Herde, so heißt es ja doch überall. Und er schreibt auch, wir werden die Anfänge der antichristlichen Verfolgung noch miterleben. Und das bahnt sich alles an. Diese Botschaft, der nachfolgende Kreuz zur Herrlichkeit, wird nicht mehr so gern gehört. Und liebe Geschwister, wir müssen es aber auch praktizieren. Wenn die Ausreife der Gemeinde erfolgt, wir zum Vollwuchs des Mannes heranreifen, dann werden wir auch mit dem Apostel und Propheten für die aus den Nationen Paulus diesen Weg gehen. Er war nachher isoliert. Die in Asien hatten ihn alle verlassen. Er stand in Rom vor dem Gericht. Der Weg des Kreuzes führt zur Herrlichkeit. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Anfang zurück. Wie jeweils am Ende einer Haushaltung deutlich wird, was gerichtsreif ist. Und wir verspüren, dass das Gericht Gottes bald kommen wird, weil die Menschheit so unbußfertig ist. Weil Okkultismus, Spiritismus, Verführung überhand nehmen. Die Gemeinde aber ausreift in dieser Zeit und sie wird ja wie ein Überrest aus dieser Menschheit dann aber dem Herrn entgegengeführt und nach 1. Thessalonicher 1, Vers 10, er wird kommen und bewahren vor dem Zorn. Auch 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn, denn wenn die Zorneschalen kommen, ist das ein Gericht an einer unbußfertigen Menschheit. Und wir sollen einmal mitherrschen und regieren. Aber nur unter der Voraussetzung, liebe Geschwister, nach 2. Thessalonicher 2, 12, ich sage mir das selber, wenn wir bereit sind, mit zu dulden, den Kreuzesweg zu gehen. Das ist die Voraussetzung. Errettung aus Gnaden, ohne Bedingung. Aber mit zu herrschen, muss bedeuten, dass wir mit Paulus auch bekennen, ich vergesse, was dahin ist. Jage ihm nach, diesem herrlichen Ziel, dem Kampfpreis der Berufung, wie es in Philipper 3 sagt. Und das ist Stephanos, ist ein Siegeskranz. Und wer erhält den Siegeskranz? Nur Paulus. Nein, er sagt, alle, die seine Erscheinung lieb haben. Aber es muss auch Konsequenzen haben. Wenn wir einen Menschen lieb haben, hat das Konsequenzen. Wenn wir Jesus lieb haben, hat es Konsequenzen. Und unser Ziel für die Ausreife, das Nahziel ist, das nenne ich jetzt nochmal zum Schluss, ich habe das immer wieder hier und dort auch eingebracht. 1. Korinther 15, Vers 52. Dann werden wir Auferweckte und Verwandelte sein. Denn nach Philipper 3, Vers 20, unser Politeuma, unser Bürgertum, unser Wandel ist dort oben. Von dort wird er kommen und unseren nichtigen Leib verklären. Und wir werden Geoffenbarte sein, nach Kolosser Kapitel 3, Vers 4. Wenn er geoffenbart wird, werden wir mitgeoffenbart sein. Und nach 1. Johannes 3, Vers 2 werden wir ihn dann sehen, wie er ist. Wir kommen vom Glauben zum Schauen. Ich freue mich darauf. Nur der Herr allein kann das in uns wirken. In mir habe ich selber keine Kraft, aber in ihm, in Christus. Sein Wort ist maßgebend richtungweisend. Er hat uns schon, ich erwähne nochmal Kolosser 2, Vers 10, zur Fülle gebracht. Und die Gemeinde wird vollendet. Und wenn der Letzte aus den Nationen als Glied hinzugefügt ist, dann macht Gott mit Israel weiter. Römer 11, 25 und 26. Es geht, denke ich, der Vollendung entgegen. Wir spüren das. Und so wie eine Hanna und ein Simeon damals wussten, es ist der Messias geoffenbart. So macht uns der Herr das innerlich auch deutlich. Da musste ich in schwärmerischer Weise, wie das mal vor Jahrzehnten verkündigt wurde, irgendeine Engelgestalt in Menschen kommen und sagen, es ist bald soweit. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie von so spektakulären Erscheinungen gehört haben. Vorsicht bei sowas. Bei uns geht es um die Innenlinie, nicht mehr um Visualisierung. Das ist übrigens auch ein Typus für New Age. Was auch die charismatische Bewegung visualisieren, du musst dir Jesus nur vorstellen und auf einmal ist er da im Bild und spricht mit dir. Nein, es geht um die Innenliebe Christus in uns und er, der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollenden. Da dürfen wir gewiss sein, weil wir erwählt sind vor Gründung der Welt, gesegnet sind in dem ganzen Segen in Christus, weil wir zur Sohnschaft bestimmt sind. Darum sollen wir nun würdig wandeln der Berufung. Das ist immer wieder die Ermahnung, die Paulus auch gibt. Der Herr segne dieses Wort, bewegen Sie es in Ihrem Herzen. Achten Sie auf das, was aus der Finsternis kommt, aber verbinden Sie sich nicht damit. Wir sollen dann unsere Häupter erheben, uns zubereiten lassen. Ihn anschauen, werden wir verwandelt, dann von einer Herrlichkeit zur anderen. Amen.